Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei uns im Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt völlige Wiederherstellung. Warst du schon mal am Boden zerstört? Wer war das schon mal? Okay. Völlige Wiederherstellung einerseits oder die sieben Taufen von Naaman, dem Syrer. Sagst du, sieben Taufen von Naaman, dem Syrer? Ja, das ist besser, als sich das anhört. Amen. Halleluja. Okay. Wir können mal aufschlagen, wenn wir wollen, zum 2. Könige Kapitel 5. Hier geht es um jemanden, der sich die Bekämpfung von Gottes Volk zur Lebensaufgabe gemacht hat. Okay, Naaman der Syrer, der war ein General, der berufsmäßig immer wieder Raubzüge nach Israel hineingemacht hat. In anderen Worten, das war ein echter Störenfried. Das war jemand, der berufsmäßig das Volk Gottes getriezt hat und gehindert hat und massakriert hat, wo er konnte. Das war ein Existenzvernichter vor dem Herrn. Und ich sage euch jetzt schon, was mit ihm passiert ist. Der ist furchtbar krank geworden, denn du kannst nicht ewig Gottes Volk quälen und als Sieger aus der Schlacht hervorgehen. Das ist vollkommen unmöglich, ist dir das bewusst? Also wir haben hier auf jeden Fall diesen Naaman, der Israel massakriert, was er kann. Der ein geschworener Feind des Herrn ist und des Volkes Gottes. Der ist einer von denen, die dem Pfarrer sonntags, wenn er zum Gottesdienst fahren will, sein Rad vom Auto montieren und drunter schieben. Du denkst, das gibt's nicht? Gibt's, habe ich schon erlebt. Also nicht bei mir, aber bei einem anderen. Woher weiß ich das? Weil ich das Rad entdeckt habe. Ich habe es gefunden. Es ist was passiert bei diesem Naaman, dem Syrer, dem syrischen General. Er ist krank geworden. Er ist unheilbar krank geworden, er ist terminal krank geworden, er hat Aussatz bekommen, unheilbar. Und jetzt steht er da. Plötzlich überlegt er nochmal, was er mit seinem Leben machen will. Er möchte natürlich weitermachen, er ist ein angesehener Funktionär, er ist ein angesehener General in seinem Land. Der König mag ihn, das ganze Volk mag ihn, die Raubzüge in Israel, die haben ihn reich gemacht. Nein, das war Staatsgnade aus einem anderen Land, das den reich gemacht hat. Er hätte das Leben gern weitergeführt, aber das konnte er nicht mehr. Warum? Weil er jetzt plötzlich eben diese unheilbare Krankheit hat. Da kommt eine Sklavin aus Israel, die er in Israel geraubt hat. Die kommt zur Chefin, das heißt seiner Frau, also zu Naamans Frau, und sagt, ach, wenn mein Herr doch nur bei dem Propheten wäre, der in Israel ist, der würde ihn von seinem Aussatz heilen. Und Naaman denkt sich, hä? Wie kommt die drauf? Ich habe sie in einem blutigen Überfall habe ich die kassiert, ihre Eltern habe ich massakriert. Ja, in der Morgensonne hat das Blut rot geschillert in den Pfützen. Als ich sie geschnappt habe, habe sie meiner Frau geschenkt. Und jetzt sagt die mir, dass es für mich noch Hoffnung gibt. In dem Land, bei den Leuten, die ich so massakriert habe. Das wäre ja skandalöse Gnade. Das kann er sich schier nicht vorstellen, ja? Kann er sich die nicht vorstellen, dass Gott jemanden, der ihn bekämpft hat, bis aufs Blut bekämpft hat, immer noch bereit sein könnte, ihn zu erhören, ihn zu heilen. Und jetzt plötzlich schaut er auf Israel mit anderen Augen. Jetzt überlegt er hin und her. Der Aussatz wird immer schlimmer. Er hat keine Wahl mehr. Er geht zu seinem Chef, zum König und sagt, König und Propheten, Heilung. Und der König schreibt dann einen Brief und sagt, gibt es dem König von Israel? Und der soll dann dafür sorgen, dass du geheilt wirst. Also, in der Not heißt, frisst der Teufel fliegen. Und wenn der Feind Christi, wenn der Feind Gottes unheilbar krank ist, dann kann es sein, dass er zum Schluss doch eben zu den Christen geht und um Gebet bittet. Und so nimmt er sich jetzt Geld mit. 4 Millionen in Gold und nochmal 260.000 in Silber und nochmal 10 Anzüge, teure Anzüge, gutes Tuch aus Italien. Und so geht er runter nach Israel. Da steht er jetzt vom Haus von Elisa und wartet. Tut sich nichts. Dann kommt der Diener raus und er sagt zu ihm, hallo, so spricht der Chef, also der Herr, hat ein Wort vom Chef, vom Gott, für dich. Folgendes, tauch dich 7-mal unter im Jordan und dein Fleisch wird dir wieder werden. Viele Grüße und dann geht er. Und dann steht unser Napoleon aus Syrien vor der Tür, vor der verschlossenen mediterranen Villa unseres Propheten. Und er schaut, entgeistert. Und denkt sich, ja, hallo? Das war's jetzt? Und dann fängt er an zu toben und sagt, ich habe jetzt gedacht, der kommt raus mit Kriegsbemalung, mit Federschmuck und was weiß ich, und er hüpft dann rum und tanzt und macht und tut, wie unsere Propheten das machen. Und dann schwingt er seine Hand über mir und dann wäre ich geheilt. Und dann wendet er sich ab und will davon fahren. Der Mann verwirft das Wort Gottes. Sagt dann, sag er was, wenn du das Wort Gottes verwirfst, dann verwirfst du auch die Wunder Gottes. Der sagt, ich soll mich in diesem dreckigen Fluss hier untertauchen. Die Flüsse meiner Heimat, Abana und Parpar, die sind viel sauberer. Ob das stimmt, ja. Der war wahrscheinlich voreingenommen, wie wahrscheinlich alle das sind. Ja, unsere Flüsse, die sind die saubersten. Ja, und ich will nicht in dieser Lache da baden, was soll das? Wobei das schon stimmt, der Jordan ist ziemlich braun. Also ich habe hier auch einen Jordan hinter mir, ihr seht es. Aber der ist eigentlich schöner als der echte Jordan. Ich habe schon Leute im Jordan getauft, ich habe schon mal gesagt, wenn du die untergetaucht hättest und losgelassen hättest, die Strömung hätte sie weggetragen, du hättest sie nie mehr gefunden. Die werden unsichtbar, wenn du sie mal im Wasser hast. Ja, weil das eben kein sauberer Fluss ist. Also das stimmt schon. Nur die Sache ist die, wenn Gott sagt, tauf dich im Jordan unter, dann ist der Jordan dein Ort. Amen. So, du musst dorthin gehen, wo der Herr dich haben will, nicht wo es schön ist. Das Wasser ist mir nicht schön genug. Ich sage dir mal eins. Früher oder später ist da deine Familie nicht schön genug, deine Gemeinde nicht schön genug, dein Arbeitsplatz nicht schön genug, deine Eltern nicht schön genug, deine Kinder nicht schön genug. Findest du die nicht zu prickelnd? Was dann? Gehst auf deinen Streitwagen, stellst dich drauf und fährst davon. Und jetzt kommen also seine Diener an und sagen zu ihm, jo, mon General, jetzt pass mal auf, es ist so. Wenn jetzt dieser Prophet etwas gesagt hätte, Prophet, da kam ja nicht mal der Prophet, das war der Diener. Ja, also wenn der Diener, wenn der gesagt hätte, du sollst was Kompliziertes machen, hättest du doch gemacht. Ja. Also, ist doch umso besser, wenn er was Leichtes vorgeschlagen hat, das heißt befohlen hat. Also gut. Schau, dieser Naaman, dieses Militärgenie, das ist auf seine Mitarbeiter angewiesen, und zwar völlig, merkt ihr das? Erstmal hat dieses geraubte Sklavenmädchen aus Israel ihn auf den richtigen Weg gebracht, hat ihm das Evangelium erzählt sozusagen. Jemand, der völlig ausgebeutet wurde und benachteiligt wurde von dieser Person, von diesem elenden Chef, die hat ihm trotzdem gute Nachricht mitgeteilt. Hat ihn nicht auflaufen lassen, hat nicht gesagt, geschieht ihm recht, leiden soll er, leiden. Dann weiß er, wie das für mich war seinerzeit, als er mich geraubt hat. Hat sie nicht gemacht. Und er hat das Wort Gottes gehört und er wollte das Wort Gottes abweisen und es wird er abgehauen. Und dann haben ihn seine eigenen Diener eingefangen. Sie haben gesagt, komm, jetzt mach halt. Tauch dich unter und dann wird es was mit dir. Er hat sich dann untergetaucht. Seine Diener haben ihn gerettet. Seine Mitarbeiter haben ihn gerettet. Schau, nur weil du ein Militärgenie bist, nur weil du ein brillanter Geschäftsmann bist oder gewaltiger Musiker bist oder was weiß ich was bist, heißt nicht, dass du auf anderen Ebenen auch kompetent bist. Da bist du vielleicht zu jähzornig, zu was weiß ich was. Unorganisiert gibt es, unorganisierte Genies und so weiter. Da brauchst du dann deine Mitarbeiter. Okay? Mitarbeiter und Genie sind wichtig, dass die zusammenarbeiten. Denn sonst geht unser Genie jetzt leer aus und fährt krank wieder heim. Sagt er, also gut. Und er geht an den Jordan und jetzt taucht er sich siebenmal unter und jetzt kommen wir zu den sieben Taufen. Sieben Taufen, weil Taufe heißt untertauchen. Ist dir das bewusst? Das heißt Baptizomai, ich tauche unter. Und das soll dieser Mann ja machen. Naaman soll sich siebenmal im Jordan untertauchen. Sieben Taufen vollziehen. Und ich habe auch in rapider Sukzession, in schneller Folge vom Herrn sieben Taufen bekommen. Okay, die uns was bringen, wenn wir darauf Acht geben. Wohlgemerkt, wir haben es hier mit einem erbitterten Feind, mit einem tödlichen Feind Gottes zu tun, der jetzt aus höchster Not heraus, aus existenzieller Not, zum Volk Gottes kommt und dort beim Volk Gottes, der massakriert hat, um Hilfe bittet und Gott gibt ihm ein Wort. Gott gibt ihm ein Wort der Heilung. Gott gibt ihm das. Das ist skandalöse Gnade, ihr Lieben. Also, auch echte Sünder, richtig üble, sündhafte Menschen, die dem Volk Gottes geschadet haben, können umkehren und Gott stellt sie wieder her. Ich sage euch kein Geheimnis, wenn ich sage, dass Naaman wieder völlig wiederhergestellt worden ist. Preis dem Herrn. Die erste Taufe ist natürlich die Taufe mit Wasser. Die kennen wir, die Wassertaufe. Naaman soll sich also jetzt siebenmal untertauchen in diesem Wasser. Es ist eine Wiederherstellung, die hier angeleiert wird, wie die Wiederherstellung der Erde, als der Herr sie aus Wasser in 7 Tagen wieder neu gemacht hat. Na? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Erde wurde wüst und leer, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Noch ist es Festland, noch ist der Körper der neuen Welt unter Wasser. Aber jetzt spricht der Herr, es werde Licht und dies und das und jenes. Und dann kommt das Land aus dem Wasser hoch, preis dem Herrn. Und eine neue Schöpfung findet statt. Genau das findet statt, wenn du zu Jesus kommst. Wenn du zu Jesus kommst, findet deine erste Taufe statt. Du wirst von Neuem geboren, sagt die Bibel. Du kommst aus dem Wasser des Chaos deines alten Lebens heraus und kriegst einen neuen Anfang. Das Alte ist vergangen, siehe, neu ist es geworden. Dieses Symbol für diese Wesenserneuerung, die du bekommst, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, die kommt in der Bibel wieder und wieder und wieder vor, in verschiedenen Gleichnissen. Zum Beispiel die Arche Noah. Noah ist ein Bild für Jesus, seine Familie ist ein Symbol für die Gemeinde und das Schiff natürlich für das Gemeindegebäude. Das Wasser ist ein Symbol für das Gericht, unter dem die Welt ist. Und während alle anderen gerichtet werden, hebt Noah mit seiner Arche ab. Ja, was andere richtet, hebt ihn hoch. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. So, die ganze Menschheit wurde getauft und hat einen neuen Anfang bekommen in Noah und in seiner Familie. Okay? Ein neuer Anfang, neuer Anfang, neuer Anfang. Naaman bekommt jetzt einen neuen Anfang. Die erste Taufe symbolisiert die Wassertaufe des Christen. Früher war es so, dass du im Wasser, in der Öffentlichkeit, im Fluss untergetaucht worden bist. Da waren noch andere dabei und haben zugeschaut. Da waren Christen dabei und Nicht-Christen, die haben das gesehen. Also, diese Taufe symbolisiert ein klares, deutliches, öffentliches Bekenntnis zu Jesus. Gleichzeitig symbolisiert es das, dass jetzt wirklich das Alte vergangen ist. Die Sintflut ist vorbei. Das, was vorher war, ist jetzt weg. Und du kriegst einen neuen Anfang. Der Zug durchs Rote Meer, exakt genau dasselbe wieder. Pharao, es ist vorbei. Du hast keine Macht mehr über uns. Wir sind nicht mehr deine Sklaven. Schau, das ist es, was Gott dir anbietet in der Taufe. Wenn du Christ wirst, bekommst du einen neuen Anfang. Du bist dann frei. Du bist dann frei. Leute machen allen möglichen Befreiungsdienst und so weiter. Ihr Lieben, hört zu, das kannst du dir alles sparen. Das kannst du abkürzen. Ganz gewaltig abkürzen, indem du einfach die Wahrheit bejahst, dass alles Neues und das Alte vergangen ist. Wo steht es? 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Das Alte ist vergangen, siehe, neu ist es geworden. Kann sein, dass du noch ein wenig in den Grabkleidern deines alten Lebens drinnen steckst. Die muss man dann halt, da muss man dich ein bisschen auswickeln, da kommen wir noch drauf. Aber du bist befreit, du bist frei, du bist frei. Und wenn du diese Taufen nachvollziehst, dann landest du auch in der völligen Wiederherstellung, so wie unser Naaman. Naaman, ich sage es jetzt schon, der taucht sich also tatsächlich 7-mal unter. 1-mal, 2-mal, 3-mal, 4-mal, 5-mal, 6-mal, 7-mal. Beim 7. Mal kommt er aus dem Wasser heraus und hat wieder ein Fleisch wie das eines jungen Knaben. Diesem Frischbekehrten geht es besser als manchem altgedienten Propheten. Musst du dir mal vorstellen. Gott gibt auch Gnade seinen Feinden, wenn die umkehren und auf seine Linie einschwenken und ihm gehorchen. Der ist jetzt natürlich total begeistert. Der ist jetzt natürlich fertig mit der Welt. Der sagt, oh, es gibt keinen Gott außer den Gott Israels. Die erste Taufe symbolisiert für uns praktischerweise, dass die Leute in deiner Umgebung wissen, dass du Christ bist. Auf der Arbeit, im Sportverein, in der Gemeinde. Ja, dass die wissen, dass du Christ bist. Ja, denn die werden dich dann anders anschauen. Die sehen dann immer Jesus mit dir, in dir. Und es ist nicht schlecht für dich. Amen. Also bekenn dich zu ihm. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, bekenn dich zu ihm. Amen. Ja, aber dann habe ich vielleicht berufliche Nachteile. Du, die hatte Jesus auch. Und jetzt ist er König der Könige und Herr der Herren. Weil es doch so ist. Amen. Die zweite Taufe ist die Geistestaufe, Pfingsten. Jesus sagt sogar in der Apostelgeschichte ganz am Anfang, bleibt in Jerusalem, geht nicht weg, bis ihr angetan seid, mit Kraft aus der Höhe. Und diese Kraft aus der Höhe haben sie an Pfingsten bekommen. Pfingsten, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ja, aber du sagst jetzt vielleicht, aber Pastor, an Pfingsten, da haben sie in Sprachen geredet. Jawohl, aber die haben doch so in Sprachen geredet, dass andere sie verstanden haben. Richtig, haben sie an dem Tag gemacht. Aber danach, als sie in Sprachen gebetet haben, haben sie nicht zwingend mehr in Menschenzungen geredet. Das führt jetzt zu weit und es gibt da, wenn du das vertiefen möchtest, das empfehle ich dir, eine Botschaft, das Sprachengebet, wie man es bekommt und was es bringt. Einfach bei Online-Kirche mit Pastor Gerd Heunle auf YouTube eingeben, das Sprachengebet, dann kommst du drauf. Amen. Es hat mein Leben vollkommen revolutioniert. Wenn ich nicht erfüllt worden wäre mit dem Heiligen Geist, begonnen hätte in Sprachen zu reden, dann gäbe es unsere Gemeinde nicht. Dann wäre ich vielleicht überhaupt kein Prediger. Alle diese Dinge, die haben sich erst im Nachhinein daraufhin ergeben. Okay, Amen. Das ist die zweite Taufe. Die dritte Taufe ist die Taufe in den Leib Christi hinein. 1. Korinther Kapitel 12, Vers 13. Wir sind alle getauft in einen Leib. Teil des Leibes Christi zu sein, bedeutet auch Teil einer Gemeinde zu sein. Und ob du jetzt Teil der Online-Gemeinde bist, weil es bei dir nichts gibt, das ist eine Sache, oder auch Teil einer Ortsgemeinde bist. Es ist wichtig auf jeden Fall, dass du in irgendeiner Form angeschlossen bist. Dort bist du mit Gleichgesinnten zusammen. Und wir brauchen in diesen Tagen Gleichgesinnte, stimmt das? Denn die weltliche Flut, die ist ja nicht ohne. Ja? Die Probleme, die es da zu bewältigen gibt und die sich anbahnen, die sich bereits abzeichnen, die sind besser in der Gemeinschaft zu bewältigen als allein. Amen. Es gibt verschiedene Arten von Gemeinden. Und wenn du jetzt ein Evangelist im Herzen bist und die wollen dich in eine Gruppe bringen, in der viel gebetet wird, dann langweilst du dich furchtbar. Du brauchst die Action, du brauchst die Hektik, du brauchst das Chaos, du brauchst den Trubel als Evangelist draußen auf der Straße. Ja, wenn sie vorbeigehen und du predigst und spucken sie dich an und machen Fratzen, da blühst du auf. Es gibt so Leute, allen Ernstes. Und dann irgendein Mitarbeiter, der filmt es dann mit, ja, auf dem Telefon und stellt es dann auf YouTube, die Heldentaten unseres Pastors so und so in der Fußgängerzone. Hey, das gehört alles dazu. Wenn du einen Gebetsabend dann filmen würdest von einer Gebetsgemeinde, stocklangweilig, ja, da schläfst du ein. Also man muss wissen, es gibt verschiedene Gemeinden und du musst halt schauen, wo du dazu passt. Was spricht dich an? Amen. Es führt jetzt wieder zu weit. Fast. Muss jetzt nämlich zur nächsten Taufe weitergehen. Im Epheserbrief Kapitel 5, Vers 26, da heißt, dass Jesus uns gerettet hat und er ist quasi unser Bademeister. Er reinigt die Gemeinde. Er reinigt. Er säubert die Gemeinde im Wasserbad von Gottes Wort. Bedeutet, du sollst sauber werden. Bedeutet, du sollst schlechte Gewohnheiten ablegen. Schlechte Gewohnheiten besiegen. Das ist deine vierte Taufe. Schlechte Gewohnheiten ablegen. Danke für das donnernde Amen. Denn keiner von uns will schlechte Gewohnheiten ablegen. Aber in Wirklichkeit wollen wir es eben doch, weil wir im Herzen Gott gefallen wollen. Amen. Wir wollen dem Herrn gefallen und deswegen wissen wir, dies, das und jenes sollten wir vielleicht nicht mehr machen. Bei manchen von uns dauert es vielleicht ein Jahr oder zwei, bis wir erkennen, ach ja, das könnte ja dem Herrn nicht gefallen. Ja? Wenn ich da immer Werkzeug von der Firma mitnehme, Ausleihe, wenn ich in Rente gehe, so in 40 Jahren gebe ich es wieder zurück. Natürlich. Also wie gesagt, das ist sauber werden. Ohne Heiligung heißt es im Hebräerbrief Kapitel 12, wirst du den Herrn nicht sehen und wer wird gern den Herrn mal sehen? Amen, okay. Ohne Heiligung wirst du den Herrn nicht sehen. Das bedeutet, ohne dass du diese schlechten Gewohnheiten ablegst oder dir vielleicht am besten gar nicht erst angewöhnst, wirst du den Herrn nicht sehen. Das wäre doch wirklich betrüblich. Aber sei guten Mutes, wenn du da einen guten Willen vorlegst, gibt dir der Herr die Kraft, die schlechten Gewohnheiten, dein giftiges, galliges Mundwerk, deinen Substanzkonsum, sag ich mal so jetzt, zu beschränken und aufzugeben. Amen. Ich glaube, im 1. Korintherbrief Kapitel 6, den haben wir heute schon mal zitiert, Vers 12, da heißt es dann weiter, alles ist mir erlaubt, aber nichts soll mich gefangen nehmen. Amen. Mäßigung. Sag mal, Mäßigung. Du kannst alles machen, aber du musst es in Maßen machen, nicht in Massen. Ne? Nicht in Massen Bier trinken. Eine Massbier bitte. Massen ist nicht so gut. In Maßen ist besser. Du kannst Wein trinken, du kannst Schnaps trinken, es kommt immer auf das Maß an. Mäßigung. Und manche von uns, die entwickeln irgendwann keinen Geschmack mehr für die. Die kommen vielleicht aus der Welt heraus, haben immer Kaffee getrunken, wenn sie nicht mindestens gezittert haben. Morgens in der Früh vor ihrem Kaffeeschock waren sie nicht sie selber. Irgendwann haben sie sich gedacht, ja, das ist nicht Gottes Wille, dass ich mich immer so vergiften tue. und haben dann weniger getrunken und zum Schluss trinken, so schmeckt es ihnen gar nicht mehr. Sie haben das Bedürfnis einfach verloren. Und es ist gut, wenn du plötzlich einfach die Dinge, die dich so fasziniert haben, gar nicht mehr willst, einfach so. Dann hast du diese Taufe auch vollzogen. Also, vierte Taufe ist, besieg deine schlechten Gewohnheiten. Wie machst du das? Dadurch, dass du den Herrn um Kraft dafür bittest und dir dann zeigen lässt, aus dem Wort Gottes, was überhaupt zu ändern ist. Denn viele, viele sind viel zu streng mit sich selber. Hast du das gehört? Viele sind viel zu streng mit sich selber. Gott erlaubt dir Sachen, die du in deinem pharisäischen Kleingeist einfach nicht dir erlaubst und auch anderen nicht erlaubst, vor allem anderen nicht erlaubst. Ja. Und zum Schluss kommst du echt komisch drauf. Zum Schluss läufst du durch die Welt und siehst alles mit der Verurteilerbrille auf, die ganze Zeit. Und dann wirst du gallig, ja, und wirst humorlos und verklagst ständig andere Leute. Hallo, davon reden wir hier jetzt nicht heute Morgen. Na? Es gibt viele Sachen, die dir völlig erlaubt sind. Es kommt immer aufs Maß an, übertreib es nicht. Es gibt natürlich bestimmte Dinge, die kannst du, also denen musst du aus dem Weg gehen. Flieht die Unzucht zum Beispiel. Okay? Die fünfte Taufe, ihr Lieben, ist die Welt bei Licht betrachten. Es gab nämlich in Johannes Kapitel 9 einen Blindgeborenen. Zu dem ging Jesus hin, hat vor ihm auf den Boden gespuckt, hat einen Teig aus der Spucke und dem Staub der Erde gemacht und hat dem blinden Mann, der das nicht sehen konnte, was da los ist, was da passiert, auf die Augen gestrichen. Dann hat er zu ihm gesagt, geh zum Teich Siloam und wasch dich. Und dann ging er weiter. Also das ist mal fast eine unfreundliche Attacke. Jemanden Dreck auf die Augen schmieren und ihm dann sagen, jetzt wasch dich. Hey, ich würde dir das nicht empfehlen, es sei denn, du bist Jesus. Hallo? So, dieser Mann, der geht also und wäscht sich tatsächlich. Wäscht sich und er kommt sehend wieder. Er sieht die Welt mit neuen Augen. Er sieht die Welt, so wie sie wirklich ist. Wunderbar. Wovon spricht diese Taufe? Was will uns diese Taufe sagen? Der Herr hat dem Mann die Augen geöffnet. Der Herr möchte uns die Augen öffnen. Wir sollen die Welt und unsere Umstände durch die Augen Gottes anschauen. Also die Frage ist, wer bist du? Wie siehst du dich selber? Da ist uns Johannes der Täufer ein Vorbild. Johannes der Täufer, den haben sie gefragt, Johannes Kapitel 1, Vers 19, wer sagst du, dass du bist? Du predigst hier in der Wüste und alle möglichen Leute kommen zu dir und wollen dich hören. Wer bist du? Bist du der Messias? Bist du der Prophet? Und er sagt, nö, bin ich alles nicht. Was bist du dann? Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat. Ich bin das, was die Bibel über mich gesagt hat. Wie Jesaja, der Prophet, gesagt, ich bin das, was die Bibel über mich gesagt hat. Sag du auch, was die Bibel über dich sagt. Ich bin mehr als ein Überwinder. Aber du fühlst dich im Moment nicht so. Dein Kopf sagt dir solche Sachen. Dann sagst du, ja, das ist doch vollkommen wurscht. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, was ist. Und die Tatsache ist, dass ich ein Überwinder bin in Christus, denn größer ist der, der in mir ist. Größer ist die Weisheit in mir, als die Probleme, die in der Welt sind. Größer ist das Genie in mir, denn dieses Genie heißt Jesus, als das Chaos, das in der Welt ist. Ich fühle jetzt vielleicht das Chaos mit Bangigkeitsgefühlen, mit Überforderungsgefühlen, aber ich bin nicht überfordert, denn der, der den Weg bahnt, ist in mir. Und hat seinen Engeln befohlen, ja, mich zu umgeben, mir den Weg frei zu machen. Hey, es muss aufwärts mit mir gehen. Es ist mir gelingen geschenkt. Jesus hat sich ans Kreuz nageln lassen dafür, dass er mein Hohepriester vor Gott sein kann, meine Bitten, meine Anliegen vor Gott bringen kann. Ich danke ihm dafür. Ich weiß, ich bin auf einem guten Weg unterwegs. Schau, diese Haltung, die brauchst du unbedingt. Das ist deine, wie viel denn, fünfte Taufe? Genau, das ist deine fünfte Taufe. Nächste Taufe. Es ist eine Teiltaufe diesmal. Denn Jesus hat mal die Füße seiner Jünger getauft. Der hat sie in die Waschschüssel hineingestellt. Erinnert euch? Johannes Kapitel 13. Er hat das Oberkleid abgelegt, hat sich einen Schurz umgetan, wie ein Sklave das gemacht hat, hat eine Schüssel hergenommen und hat die Füße seiner Jünger getauft, pfump, ins Wasser. Dort hat er sie dann gereinigt. Spricht von Dienst. Jesus sagt, ich bin unter euch der Herr, bin aber wieder Diener unter euch, seid ihr verpflichtet, auch euch zu dienen. Dienst. Sei gut zu anderen Leuten. Dienst. In dem Fall war Jesus der Fußwascher. Er hat nicht den ganzen Körper gereinigt, sondern nur einen Teil. Auch du bist nicht für alles Elend der Welt zuständig. auch du bist nur für die Füße zuständig oder für die Hände oder was weiß ich, was der Herr dir zugeteilt hat. Du bist nicht der Retter der Welt. Du bist nur der Retter von einem Teil der Welt. Von deinem Teil der Welt. Amen. Also, schau, worin du gut bist und entwickel das und dann leb da drin. Du kannst ruhig einen Beruf draus machen, ist völlig in Ordnung. Auf die Art und Weise bist du dann ein Segen für andere und bist gut zu anderen. Gib noch eine Taufe. Und zwar ist es die Taufe aus Hesekiel Kapitel 47. So in den Versen 1 bis 12 ist Hesekiel im Tempel. Ein wunderbares Gebäude. Und aus der Schwelle des Tempels, da rieselt Wasser raus. Die Tropfen, die aus dem Tempel kamen, sind ein Fluss geworden. Und jetzt läuft Hesekiel in diesen Fluss hinein. 500 Meter, 1000 Ellen. Und dann steht er bis zu den Knöcheln im Wasser. Er ist nicht besonders tief. Amen. Da merkst du ja kaum was. Das ist ein Fußbad. Dann geht er nochmal 500 Meter weiter. 1000 Ellen. Und dann steht er bis zu den Knien im Wasser. Er geht nochmal 500 Meter, ist bis zur Hüfte drin. Und dann geht er nochmal. Und dann endlich muss er schwimmen. Er kann nicht mehr stehen. Nach 2 Kilometern ist der Fluss endlich so tief, dass man drin schwimmen muss. Also ich sag mal, da brauchst du Ausdauer. Einen Schritt vor den anderen zu setzen, bis du endlich im Tiefen ankommst. Schon im christlichen Leben geht nicht immer alles schnell. Wer hat es schon gemerkt? Ausdauer. Du musst wirklich dir jetzt schon vornehmen, ich werde es durchziehen, egal was kommt. Ob es Wetter schön ist oder schlecht ist, ob es schneit, ob es regnet, ob die Sonne scheint, mir völlig egal. Ich werde mit Jesus gehen bis zum Ende meiner Tage, bis ich die Augen zumache und dann bei ihm wieder aufmache. Ausdauer, 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 Ausdauer. Nur dann wird es was. Wenn du sagst, hey, ich habe mich so hinein verbissen in diesen Segen, ich lasse nicht los, wie eine Bulldogge. Bulldogge heißt deswegen Bulldogge, weil man damit wild gewordene Bullen zähmen wollte. Da kannst du keine zimperlichen Hunde hernehmen. Na, wir hatten mal einen Collie, oh, ja. Für die wäre das eine Katastrophe gewesen. Aber ein Bullenbeißer ist anders. Der sagt, hey, du bist zwar ungefähr 20 Mal so groß wie ich, aber ist mir vollkommen egal. Dann beißt er den in die Nase und lässt sich rumschlenkern und machen und tun, bis der Bulle zum Schluss sagt, okay, allzu gut, du kleiner Wicht, du. Und dann beruhigt er sich, dann lässt der Hund wieder los und alles ist gut. Sei Gottes Bullenbeißer. Vielleicht brauchst du ja auch völlige Wiederherstellung und einen neuen Anfang. Dann lädt Jesus dich jetzt ein und sagt, ich mach dich neu. Amen. Wenn du das möchtest, bete jetzt einfach mit. Wir beten alle miteinander. Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Amen. Gottes Segen.